Guten Morgen und herzlich willkommen zum Skript 21 der Vorlesung Lineare Algebra 1. In diesem Skript werden wir Gruppenaktionen, das heißt auch Gruppenwirkungen, genauer untersuchen, einige wichtige Beispiele und Begriffe untersuchen und wichtig ist, eine Charakterisierung von transitiven Axiomen beweisen wir dann im Satz 21.12. Aus diesem Satz werden wir wichtige Erkenntnisse als Korollare entnehmen. Die werden wir später für den Beweis von den Silo-Sätzen brauchen. Diese Gruppentheorie brauchen wir jetzt an dieser Stelle für den nächsten Kapitel über die Galois-Theorie. Okay, also wir bezeichnen mit Sim S für eine Menge S, die nicht leer ist, die Gruppe aller Permutationen von S. Das heißt, das ist die Menge erstmal von allen Bijektionen von S in S. Und die Gruppenverknüpfung, wie üblich, ist hintereinander Ausführung, also Komposition von Abbildungen. Zum Beispiel, wenn die Menge S die Elemente 1 bis n ist, also 1, 2, 3 bis n, dann ist Sim S genau die symmetrische Gruppe Sn. Gut. Jetzt eine Untergruppe von der SIM-S, wenn wir Permutationsgruppe nennen, das ist Definition 21.1, Seite 1. Und jetzt wollen wir vorab die folgende Beobachtung hier diskutieren in Proposition 21.2. Also sei G eine Gruppe und S unsere nicht leere Menge. Und wir nehmen an, dass G operiert auf S, also wir haben eine Gruppenaktion von G auf S. Und jetzt nehmen wir ein Gruppenelement G in G fest und definieren dazu tatsächlich eine Abbildung von S in S. Diese Abbildung will ich T von G nennen. Und diese Abbildung sendet ein Element x aus S auf dem S-Element g mal x. Also wir haben ja die Gruppenaktion, also g mal x ist ein Element wiederum aus S. Und die Behauptung ist, dass diese Abbildung eine injektive und surjektive Abbildung von S in S, also eine Permutation von S ist. Also zu jedem Gruppenelement G ordnen wir eine Permutation, ein Element von Sim S, das nennen wir T von G. Und jetzt wollen wir noch eine Abbildung hier definieren, das ist im Punkt 2 von Proposition 21.2. Und der Definitionsbereich ist die Gruppe G und Zielbereich ist die symmetrische Gruppe SIM-S. Und hier ordnen wir zu G eben diese Permutation T von G. Und diese Abbildung ist ein Gruppenhomomorphism, das folgt unmittelbar aus den Axiomen für Gruppenaktionen und da der Beweis ist ein routinemäßig und überlassen als Übungsaufgabe. Jetzt Definition 21.3, dass wir einen Gruppenhomomorphismus jetzt T aus einer Gruppenaktion bekommen haben, können wir Kern T betrachten. Das ist ein Normalteiler in G, also eine normale Untergruppe und heißt Kern der Aktion. Und die Aktion heißt effektiv, wenn dieser Kern trivial ist. Bemerkung 21.4. hat 2 Punkte hier. Also, die werden implizit benutzt und in den Beweisen. Also, die sind ganz einfach zu sehen. Wenn wir eine Aktion von G auf S haben und eine Teilgruppe H von G, dann haben wir eine Aktion von H auf S, indem wir einfach die Einschränkung der Aktion nehmen. Da ändern sich die Axiome nicht und die bleiben eben erfüllt, ob jetzt die Elemente aus der größeren Gruppe G kommen oder aus der kleineren Gruppe H kommen. Und ebenfalls analog, wenn G auf S operiert und wir nehmen eine nicht-leere Untermenge von S, dann operiert G auf diese Untermenge, wenn die Einschränkung wohl definiert ist. Gut, jetzt einige Beispiele. Das ist Beispiel 21.5, da habe ich einige gesammelt zusammen. In diesen Beispielen kommen auch Definitionen vor, weil diese Aktionen wichtig sind, also wir wollen sie benennen. Also ich lese jetzt Ende von Seite 1. Also wir können G auf sich selbst agieren lassen, also eine Aktion operieren lassen. Also G operiert auf G durch linke Multiplikation. Also wir bilden ein Paar G, X auf G mal X, wobei G und X beide aus G sind. Und das ist eine effektive Aktion, weil ja Gruppenmultiplikation erlaubt Inverse, das ist ganz leicht zu prüfen. Analog können wir auch die Gruppenaktion, also G operiert auf G mit rechter Multiplikation. Und jetzt lese ich weiter Seite 2. Es gibt auch drittens die wichtige Aktion Konjugation. Und das ist auch eine Aktion von G auf G. Also hier S ist wieder G. Und da bilden wir ein Paar GX auf Gruppenelement G mal X mal G invers. Der Kern von dieser Aktion ist wieder ein Normalteiler in G. Das ist ein wichtiger Normalteiler, das ist eine wichtige Untergruppe. Diese Untergruppe heißt Zentrum von G. Der Satz von Kelly ist nützlich zu wissen. Das ist Satz 21.6. Jede Gruppe ist isomorph zu einer Permutationsgruppe. Und der Beweis ist ganz leicht. Wir haben ja alles dafür schon aufgebaut. Wir nehmen S, die Menge S ist gleich G, die Gruppe G, die wir haben. G operiert auf sich selbst mit linken Multiplikation zum Beispiel. Und jetzt können wir Proposition 21.2 anwenden, indem wir den Gruppenhomomorphismus T, der zu dieser Aktion zugeordnet ist, betrachten. Und hier, weil diese Aktion ja effektiv ist, ist der Kern trivial. Also bekommen wir, dass dieser Homomorphismus ein Isomorphismus auf sein Bild ist. Ja? Nun, Bild von einem Homomorphism ist ja eine Teilgruppe. Also wir bekommen, das Bild ist eine Teilgruppe von SimS, beziehungsweise hier SimG. Und damit haben wir G aufgefasst als Teilgruppe von einer Gruppe von Permutationen. Also laut Definition ist dann mein G isomorph zu T von G, welche eine Permutationsgruppe ist. Gut, jetzt wollen wir weitermachen mit Aktionen und wir wollen Aktionen bis auf Äquivalenz identifizieren. Deswegen werden wir jetzt diese Äquivalenzrelationen einführen, die von einer Aktion induziert werden. Also wir nehmen an, dass G jetzt auf S operiert und wir definieren eine Äquivalenzrelation bezüglich dieser Aktion, eine Äquivalenzrelation auf S. Wir sagen, dass X und Y aus S G-äquivalent sind, wenn es ein G gibt, so dass Y G mal X ist. Die Äquivalenzklasse heißt die Bahn von X in S, die Äquivalenzklasse von X. Es folgt, weil das ja eine Äquivalenzrelation ist, dass diese Äquivalenzklassen eine Partition von S bilden. Das heißt, S ist die disjunkte Vereinigung von diesen Bahnen. Jetzt machen wir weiter mit den Beispielen, indem wir in Beispiel 21.7 auch Bahnen hier berechnen. Also sei H jetzt eine Teilgruppe und wir betrachten die Aktion von H auf G ebenfalls durch linke Multiplikation. Diese können wir laut Bemerkung 21.4 betrachten. Und wenn wir hier diese Bahnen berechnen, dann bekommen wir H genau die rechte Nebenklasse von einem Element X aus G bezüglich der Teilgruppe H. Analog geht es bei der rechten Multiplikation. Hier sind die Bahnen die linke Nebenklassen bezüglich der Untergruppe H. Für die Aktion Kappa J, die Konjugationsaktion, die ich in der vorherigen Seite definiert habe, heißen diese Bahnen, die Bahn von X ist ja die Menge aller Produkte der Gestalt G mal X mal G invers, wobei G in G ist. Diese hier heißt die Konjugationsklasse von X. Das ist interessante Terminologie, die wir später in den Diskussionen in Ende vom Kapitel 3 und im Kapitel 4 und weiter in der B4 einfach gebrauchen werden. Gut, und dann gibt es eine Anmerkung zu diesen Definitionen, die sind unmittelbar zu prüfen. Das ist Proposition 21.8, dass die Konjugationsklasse von X genau X ist, also besteht aus einem einzigen Element ist, wenn X im Zentrum liegt. Und da sehen wir, dass das Zentrum insbesondere von G die Vereinigung von solchen Konjugationsklassen ist. Ja, das sind ja, G ist die Vereinigung von seinen einzelnen Elementen. Das werden wir später in dem Beweis von der Bahngleichung in Skript 22 benötigen, diese kleine Anmerkung. Jetzt kommen wir zum wichtigen Teil von diesem Skript. Also Sie merken, das Skript hier besteht aus Definitionen und kleinen Bemerkungen. Es ist bisher nicht tiefgehendes Geschehen und wir kommen jetzt ein bisschen mehr im Schwung mit transitive Gruppenaktionen. Also Ende von Seite 2, Definition 21.9. Wir sagen, dass G auf S transitiv operiert oder dass die Aktion von G auf S transitiv ist, wenn es nur eine Bahn gibt. Also wenn bezüglich G alle S-Elemente zueinander äquivalent sind. Und jetzt können wir damit auch den Stabilisator von X definieren. Das ist eine Untergruppe von G. Das ist die Untergruppe, die besteht aus allen G-Elemente, die mein Element X fixieren. Und jetzt lese ich weiter Seite 3. Drittens, für die Aktion Konjugation von G auf G und für ein X in G heißt der Stabilisator von X, in diesem Sonderfall heißt es anders, es heißt der Zentralisator von X in G. Das alles ist Terminologie, die wir ab und zu mal benötigen werden. Und Bemerkung 21.10 bringt diese Begriffe ein bisschen zusammen. Also wir sehen, dass wenn X und Y G-Äquivalent sind, dann ist insbesondere die Stabilisator von X und Stabilisator von Y zueinander konjugiert. Das folgt direkt aus den Definitionen. Und es folgt nun, wenn G auf S transitiv operiert, dann gilt für alle X und Y in S, gibt es ein G, so dass eben Stabilisator von Y konjugiert ist zum Stabilisator von X durch G. Das folgt unmittelbar aus Punkt 1. Jetzt wollen wir in Beispiel 21.11 ein wichtiges Beispiel für eine transitive Aktion hier kennenlernen. Also wir nehmen uns die Gruppe G und eine Teilgruppe H. Und wir schauen uns mal G, G quer. Das ist die Menge der linken Nebenklassen von H in G. Dann operiert G auf diese Menge G quer, also hier ist G quer unser S, durch linke Multiplikation, indem wir die Nebenklasse XH links multiplizieren mit dem Element G aus G und definieren als die Nebenklasse von G mal X. Diese Aktion ist transitiv. Denn wenn wir zwei Nebenklassen nehmen, xh und yh in g quer, dann können wir dazu g als Gruppenelement y mal x invers nehmen und dann sehen wir, dass g mal xh gleich yh. Also die zwei Nebenklassen sind bezüglich der Aktion zueinander äquivalent, also wir haben hier eine transitive Aktion. Jetzt wollen wir zeigen, dass bis auf Äquivalenz von Aktionen alle transitive Aktionen diese Gestalt haben. Das ist der Satz 21.12. Also wir nehmen an, dass G auf eine Menge S transitiv operiert. Und jetzt wählen wir uns ein S in S, nehmen wir das fest, und setzen, H ist der Stabilisator von S. Wir haben ja gesehen, dass diese H eine Teilgruppe von G definiert. Dieser Stabilisator ist eine Teilgruppe von G. Und jetzt behaupten wir, dass die angegebene transitive Aktion von G auf S äquivalent ist zur Aktion von G auf G quer, also für die Aktion von G auf diese Menge der Nebenklasse bezüglich dem Stabilisator von S durch linke Multiplikation. Also wir nehmen eine beliebige Aktion von G auf S, dann nehmen wir ein beliebiges S in S, definieren wir, dass du eine Untergruppe H, das ist der Stabilisator von S, und dann sehen wir, dass ob wir diese Aktion nehmen oder die Aktion, die wir gerade in Beispiel 21.11 erklärt haben, spielt keine Rolle, die Aktionen sind zueinander äquivalent. Und für die Äquivalenz von Aktionen hatten wir ja die Definition angegeben in Skript 20, also ich beziehe mich darauf. Wir müssen eine Bijektion definieren von den beiden Mengen, worauf eben G agiert, also operiert. Also G operiert auf S einerseits, aber G operiert auch auf G quer andererseits, wie wir es gerade in dem Beispiel 21.11 besprochen haben. Und jetzt müssen wir eine bijektive Abbildung finden, nu, von G quer in S, so dass die Bedingung, die wir für äquivalente Aktionen, die angegeben haben, gilt. Das machen wir jetzt. Ich möchte definieren, nü von einer Nebenklasse XH, ich definiere, das ist, soll bitteschön gleichen X mal S, wobei S die, das festgenommene Element aus S ist. Wir müssen natürlich prüfen, dass nü wohl definiert ist, aber das ist leicht zu prüfen, wenn zwei Nebenklassen gleich sind, also das sind Nebenklasse bezüglich Stabilisator S, die sind gleich, genau dann, wenn Y invers mal X in diesem Stabilisator liegt, genau dann, wenn Y invers X S festhält, also Y invers X mal S gleich S ist, und das ist nun durch die Axiome für Aktionen. Also bekommen wir genau dann, wenn XS gleich YS. Das ist diese Berechnung Stern, zeigt, dass nü wohl definiert ist. Die Tatsache, dass die Aktion transitiv ist, beweist auch zugleich, dass nü surjektiv ist. Und diese Bemerkung, diese Berechnung Stern zeigt auch, dass nü injektiv ist. Und jetzt müssen wir nun noch prüfen, die Bedingungen, dass nü von g von mal xh gleich g mal nü von xh, laut Definition von äquivalenten Aktionen. Ja, und das berechnen wir, was ist nü von g mal xh? Das ist nü von gx mal h. Laut Definition von nü ist das gx mal s. Das ist wiederum wegen Axiome der Aktionen gleich g mal x mal s. Und da erkennen wir g mal v von XH. Damit haben wir den Satz bewiesen. Der Satz ist nicht schwer zu beweisen, aber er hat viele Folgen, die wir besprechen jetzt im Korollar 21.13 am Ende von Seite 3 und weitere Korollare im Skript 22. Also Korollar 21.13, sei G eine endliche Gruppe und S eine Menge, sodass G auf S transitiv operiert, dann ist die Kardinalität von S gleich Index von Stabilisator S in G für jedes S in S. Insbesondere ist S auch notwendigerweise endlich und die Kardinalität von S teilt die Ordnung von G. Und das folgt unmittelbar jetzt aus Satz 21.12, weil wir sehen, dass diese Abbildung nü, eine bijektive Abbildung zwischen der Menge der Nebenklassen von diesem Stabilisator ist. Das heißt, dass die Kardinalität von S und die Kardinalität von dieser Menge g quer gleich sind, aber die Kardinalität der Menge der Nebenklassen ist ja gerade definiert als der Index. Damit haben wir die erste Aussage, dass die Kardinalität von S gleich diesem Index ist, bewiesen. Und dann folgt natürlich daraus, dass S endlich sein muss, weil dieser Index endlich ist. Es gibt nur endlich viele Nebenklassen, wenn unsere Gruppe G endlich ist. Und schließlich die Tatsache, dass die Kardinalität von S die Ordnung von G teilt, folgt unmittelbar aus Lagrange's Satz 16.2. Denn wir wissen durch Lagrange, dass dieser Index eben ein Teiler von der Ordnung von G ist. Damit haben wir Skript 21 zu Ende erklärt. Auf Wiederhören in Skript 22.